Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen an diesem Sonntag Rogate, das heißt betet, mit dem Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 20, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Gnade von mir wendet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Gnade von mir wendet.
Aus Timotheus 2, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung.
Ja, als ich den für heute vorgeschlagenen Predigtext gelesen habe, da habe ich mich unwillkürlich gefragt, wie würde ich mich verhalten, wenn es mir so ergehen würde wie dem Mann in diesem Text. Wie würde ich reagieren, wenn mich mitten in der Nacht jemand, ein Freund, aus dem Bett werfen würde, um mich zu bitten, ihm irgendwas Essbares für einen überraschend eingetroffenen Besuch zu geben? Ich würde das nicht so prickelnd finden, glaube ich. Ich wäre nicht sonderlich begeistert über solch einen Überfall. Aber hören wir zunächst mal auf den Text. Der steht in Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Und er, also Jesus, und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ja, Herr, nun wollen wir dich darum bitten, dass du uns in alle Wahrheit leitest. Amen. Ja, Jesus lädt ein zum Beten. Das könnte man so über diesen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium schreiben. Und diese Einladung zum Gebet, die hat in den fast 2000 Jahren, nachdem sie ausgesprochen worden ist, an Aktualität gar nichts verloren. Wie wenig viele Christen in unserem Land von der Notwendigkeit und von der Macht des Gebetes überzeugt sind, das können wir an der Beteiligung an den Gebetsstunden, so sie denn angeboten werden, ablesen. Auch zum Beispiel bei uns, bei dem Gebetskreis, der sich regelmäßig bei Stolletz trifft. Ich sage das mal ganz wertungsfrei, einfach im Sinne einer Feststellung, das ist so. Wir bestreiten zwar nie die Wichtigkeit des Gebets, aber Zeit zum gemeinsamen Gebet und zum Gebet überhaupt, die haben wir nicht immer oder meinen sie nicht zu haben. Anna hat das ja auch schon im Gebet eben erwähnt, das ist so und ich sage mir das an erster Stelle. Und wie wichtig ist dort das Gebet? Ich denke, niemand von uns wäre heute Morgen hier, wenn nicht für ihn gebetet worden wäre. Ohne Gebet findet auch niemand zum Glauben. Ich weiß, dass mancher auch für mich gebetet hat, bevor ich mit damals 44 schließlich doch noch zum Glauben kam. Ich habe das schon mal erzählt, ich tue es noch mal, weil ich das einfach für wichtig halte. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ein Gideon-Bruder, der war damals Ausbildungsleiter auf der Zeche hier, mich mehrere Jahre lang wiederholt in meinem Büro in der Schule aufsuchte, um mit mir zu vereinbaren, dass neue Testamente verteilt wurden in unseren Klassen. Und bei einem dieser Besuche, da merkte er dann, dass sich da was geändert hatte, dass ich inzwischen zum Glauben gekommen war. Und dann sagte er zu mir, Herr Seib, wenn Sie wüssten, wie lange ich schon für Sie gebetet habe. Und auch für jeden von euch ist ganz bestimmt gebetet worden. Ihr wärt sonst nicht hier. Merkt man nicht daran schon, wie wichtig Gebet ist? Glaube ohne Gebet ist eine leere Hülse. Luther hat das Gebet einmal den Pulsschlag und den Atem des inneren Lebens genannt. Und wie der Mensch nicht leben kann ohne Pulsschlag und ohne Atem, so kann der Christ nicht überleben ohne Gebet. Jesus möchte uns nicht nur in dem heutigen Text, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen im Evangelium immer wieder einladen zum Gebet. Und Einladung zum Gebet ist ja eigentlich nichts anderes als Einladung, Gott zu begegnen. Beten heißt an erster Stelle, Gott zu begegnen und etwas von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit auf uns fallen zu lassen. Beten heißt zum Himmel hin geöffnet sein. Und darüber hinaus bedeutet es auch, Gott auf den Plan zu rufen, ihn hineinzurufen in unser Leben und Fürbitte zu tun. Und Jesus selbst ist ja dabei das Vorbild, das große Vorbild eines Beters. Denn er stand in ständigem Kontakt mit dem Vater und seine Jünger wussten das und deshalb haben sie ihn ja zum Beispiel auch gebeten, Herr, lehre uns beten. Jesus hat beständig zum Gebet eingeladen. Und er lädt auch heute noch dazu ein und dabei möchte er nach meiner Einschätzung zunächst einmal dreierlei. Und ich denke, dass diese drei Punkte in diesem Text sehr wichtig sind. Ich nenne sie mal. Jesus möchte, dass wir mutig beten. Jesus möchte, dass wir ausdauernd beten. Und Jesus möchte, dass wir empfangend beten. Zum Ersten, Jesus möchte, dass wir mutig beten. Das hört sich natürlich alles ganz einfach an. Aber manchmal sind wir ja doch wohl verzagt und mutlos und fragen uns vielleicht, hat das überhaupt noch Sinn, zu beten? Erhört Gott denn unser Gebet oder bleibt es vielleicht an der Zimmerdecke hängen? Jesus weiß natürlich um unsere Verzagtheit. Und gerade deshalb erzählt er in diesem Zusammenhang dieses Gleichnis von den zwei Freunden. Und er will damit deutlich machen, dass Gebete, die in seinem Sinn, in seinem Namen gebetet werden, immer bei Gott ankommen. Und werfen wir zunächst noch mal einen Blick auf den Text dieses Gleichnisses. Da kommt der eine Freund spät abends noch, bekommt der eine Freund spät abends noch Besuch, hat aber kein Brot im Haus. Der Besuch ist natürlich hungrig von der langen Reise. Und die in Israel großgeschriebene Gastfreundschaft, die gebietet es ganz einfach, ihm etwas zu essen zu geben. Ist ja nicht nur in Israel so, wäre bei uns ja auch so, ne? Nun sind aber die Läden geschlossen und die Familien backen ihren Brotbedarf normalerweise nur für einen Tag. Und deshalb hat er nichts mehr im Haus. Aber da ist noch ein Freund, von dem der Gastgeber annimmt, dass er noch etwas Vorrat hat. Vielleicht, weil er gesehen hat, dass er zu Tagesbeginn ein bisschen mehr als den Tagesbedarf gebacken hat. Und so beschließt er, ihn aus dem Schlaf zu holen. Dabei verstehen wir wahrscheinlich nicht, dass das Aufstehen für den Geweckten eine recht umständliche Sache ist. Die Familie schläft ja in der Regel in einem Raum. Vater, Mutter und Kinder. Und die werden mit Sicherheit alle wach. Aber der Hausherr muss ganz einfach aufstehen, weil er seinen Freund doch nicht abweisen kann. Jesus sagt hier, wenn er seinem Freund schon nicht helfen wolle, weil er sein Freund ist, dann doch schon allein wegen seines unverschämten Drängens. Ist jetzt die Frage, was hat das mit Gebet zu tun? Und so versuchen wir mal, das zu übertragen. Jesus sagt, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott seine Freunde, seine Kinder also abweist, wenn sie ihn anrufen? Unmöglich. Er wird sie natürlich nicht abweisen. Und das bedeutet für uns, genauso mutig wie der Freund im Gleichnis, der eine ganze Familie aus dem Schlaf reißt, genauso mutig sollen wir zu Gott beten. Übrigens, dieser bittende Freund, der kommt ja noch nicht einmal an eigener Sache. Er bittet letztlich für einen anderen. Aber so wie dieser Mann, der mitten in der Nacht einen Freund und seine ganze Familie aus dem Bett wirft, so mutig sollen wir vor Gott treten, zu ihm beten, Fürbitte tun, nicht aufgeben, hartnäckig sein, drängen, Gott in den Ohren liegen. Geschwister, Gott will also mutige Beter. Gott will mutige Fürsprecher. Und ist das nicht so, dass erst in der Hartnäckigkeit unseres Gebetes deutlich wird, dass wir Gott und seine Zusagen und Verheißungen auch wirklich ernst nehmen? Wer Gebet nicht ernst und wichtig nimmt, der nimmt auch Gott und sein Wort nicht ernst und wichtig. Gebet, Bitte wie Fürbitte, ist das stärkste und wirksamste Heilmittel in unserer kranken Welt, in der Gott eine immer kleinere Rolle zu spielen scheint. Und Jesus sagt uns, gib nicht auf, was das Gebet angeht. Verlier nicht den Mut, dränge den Vater, hab Mut, das zu tun. Wer aufgibt, der lässt die Dinge laufen. Und wer die Dinge laufen lässt, der gibt letztlich Satan den freien Lauf. Also mutig sollen wir beten. Das Zweite, Jesus möchte, dass wir ausdauernd beten. Und das wird auch ganz deutlich in dieser dreifachen Aufforderung. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wir hatten bis vor einer ganzen Reihe von Jahren schon hier so einen Gebetskreis älterer Männer. Ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnen könnt. Davon war ich, glaube ich, der Jüngste. Ich bin inzwischen auch als der Einzige übergeblieben. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Warum sage ich das? In diesem Kreis, da war ein Bruder, der bei jedem Gebetstreffen Gott mit dieser dreifachen Aufforderung buchstäblich beim Wort nahm. Du hast doch gesagt, bittet, euch wird gegeben. Du hast doch gesagt, suchet, ihr werdet finden. Und du hast doch gesagt, klopfet an, euch wird aufgetan. Und auf dieses Wort hin, auf dieses dein Wort hin, kommen wir zu dir. Der nagelte ihn also buchstäblich fest. Das dürfen wir. Und wenn Jesus das im Zusammenhang mit diesem Gleichnis sagt, dann meint er, macht's genauso wie dieser Freund. Kommt an Gottes Tür, klopft an, klopft immer wieder und bleibt so lange stehen, bis die Tür geöffnet wird. Luther, der hat dazu auch vielleicht auch etwas erheiternd einmal gesagt, ernstlich sollen wir bitten. Wenn wir nun anfangen zu bitten, so verkreucht er sich irgends hin und will nicht hören. Will er sich nicht lassen finden, so muss man ihn denn suchen. Das ist mit dem Beten anhalten. Wenn man ihn denn sucht, so verschleust er sich in ein Kämmerlein. Will man zu ihm nein, so muss man denn kloppen. Wenn man denn einmal oder zwei gekloppt hat, so verhöret, also so überhört er. Letztlich, wenn man des Kloppens viel zu viel machen, so tut er auf und spricht, was willst du denn? Herr, ich will das oder jenes haben. So spricht er, so habt ihr es doch. Also muss man ihn aufwecken. Wie gesagt, Luther. Nun ist das natürlich nicht so gemeint, dass Gott durch unser Rufen, Bitten, Schreien, Suchen und Klopfen doch noch zu etwas genötigt werden sollte, was er eigentlich gar nicht will. Er hält ja sowieso alles Gute für uns bereit. Aber das ist ganz wichtig. Er ist ja nicht einfach der als Person uninteressante Lieferant dessen, was wir da haben möchten. Ich habe gedacht, so wie vielleicht der Bofrostmann, der bei uns alle 3 Wochen mal anschellt. Das ist es ja nicht. Er ist doch vielmehr der Gott, dem es um den persönlichen Kontakt mit uns geht. Und der alle Gaben, die er gibt, aus seiner großen Liebe herausgibt. Und so könnte also etwa die Tatsache, dass er nicht immer sofort auf unsere Bitten eingeht, auch sowas wie ein Anreiz sein, ausdauernder zu bitten. Und dabei nicht einfach die Gabe, sondern vor allem auch den Geber zu suchen. Mich hat dieser Gedanke daran erinnert, wie unsere Enkelkinder laufen gelernt haben vor vielen Jahren auf Bornholm. Da waren die oben bei uns in der Wohnung, also bei Oma und Opa. Und dann machte Robin seinen ersten Schritt und der Nils tat es dann auch. Und was machte man denn in der Folge? Um sie zu animieren, wer kommt in meine Arme? Klar. Und dabei geht man dann immer einen kleinen Schritt zurück, damit die noch einen Schritt mehr machen. Und ich habe gedacht, ist das vielleicht bei Gott ähnlich, wenn er nicht sofort reagiert? Könnte doch sein. Also ausdauernd beten. Und dann steht ja da noch diese Verheißung, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Das kann doch nur heißen, wenn wir so zu ihm kommen, dann wird Gott uns mit leeren Händen nie wegschicken. Er wird uns nie leer gehen lassen. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, was ist denn, wenn wir trotzdem leer bleiben im Gebet? Das kann dann doch eigentlich nur bedeuten, dass wir das, was wir von Gott erbitten, im tiefsten Herzen vielleicht gar nicht erwarten. Ich sage es mal ganz konkret. Wenn du bittest, erwartest du dann, dass du empfangen wirst? Wenn du anklopfst, erwartest du dann geöffnet wird, dass geöffnet wird? Wenn du betest, erwartest du dann, dass dir geöffnet wird? Wenn wir wirklich erwarten, dass Gott auftut, dann bleiben wir einfach vor der Tür stehen und klopfen immer wieder, weil wir uns auf die Verheißung verlassen. Und so wie wir doch auch öfter an einer Tür klopfen, wenn wir genau wissen, dass der, dem wir sprechen wollen, da drin ist, genauso sollen wir es dann machen. Das heißt, Jesus zeigt uns den Weg, wie wir zum Vater finden sollen. Er sagt von sich, ich bin die Tür und diese Tür sollt ihr benutzen. Also ausdauernd beten. Luther sagte, ernstlich beten. Das heißt, dranbleiben. Wir sind schnell in der Gefahr, das nicht zu tun. Wir sind auch schnell in der Gefahr, meine ich, etwas gedankenlos zu beten, wie man ja auch oft etwas gedankenlos redet. Und wir wissen ja, Gott antwortet nicht immer sofort. Auch Jesus hat nicht immer sofort geantwortet. Er hat damals 2 Tage gewartet, bevor er auf die Bitte von Maria und Martha, deren Bruder Lazarus gestorben war, zu ihnen kam. Aber dann hat er geantwortet, indem er Lazarus auferweckte. Gott antwortet nicht immer sofort. Vielleicht will er ja hier und da auch prüfen, ob es uns wirklich ernst ist mit dem, was wir erbitten. Und ernst ist es dran, dann, wenn wir wirklich daran glauben, dass Gott Gebet auch erhört, so wie wir es eben gesungen haben. Glaube hat Ausdauer und bleibt vor Gottes Tür stehen. Nur Unglaube gibt schnell auf. Ein Beispiel vielleicht dazu. Wir beten ja auch oft, Frage ist, ob wirklich ausdauernd, wir beten ja auch oft um Erweckung. Aber wollen wir sie wirklich? Oder anders gefragt, erwarten wir wirklich, dass sie geschieht? Wie ist das denn mit der Frage, die man oft so unwillkürlich hat? Wird das auch tun? Habt ihr noch nie so gedacht oder gefragt? Also mir ist das schon oft so gegangen. Aber schon diese Frage, die nimmt die Verheißung, die auf dem Gebet liegt, nicht ernst. Konkret also nochmal, erwarten wir zum Beispiel die Errettung von Menschen, für die wir beten? Wenn wir sie erwarten, dann müssen wir auch ausdauernd bitten, suchen, anklopfen. Und damit bin ich beim Dritten. Jesus möchte, dass wir empfangend beten. Gott möchte, dass wir ihm als Empfangende begegnen und auch wirklich aus seiner Hand nehmen, was er gern und freigebig gibt. Und Gott, dessen bin ich sicher, gibt uns immer über unser Bitten und Verstehen hinaus. Er gibt uns viel mehr, als wir von ihm erbitten. Nun macht der ein oder andere das ja anders sehen und vielleicht sagen, in dieser oder jener konkreten Situation, da hat das nicht getan. Mag auch sein. Gott gibt ja manchmal auch anders, als wir es erbitten. Aber ich bin sicher, er gibt immer. Und er gibt immer nicht nur das Nötigste, sondern das Beste. Auch wenn wir das aus unserer menschlichen Sicht heraus manchmal ganz anders einordnen. Wir haben ja oft ganz konkrete Vorstellungen davon, wie Gott auf unser Gebet antworten müsste. Und übersehen dann dabei, dass ja nicht wir den Überblick haben, sondern dass einzig und allein Gott ihn hat. Auch der Paulus hatte mal so seine eigene Vorstellung, als er Gott bat, ihn von einer Krankheit zu befreien. Wir wissen nicht von welcher, er nennt sie den Pfahl im Fleische. Und er wollte ja von dieser Krankheit befreit werden, um seinen Dienst besser versehen zu können. Ist doch wirklich ein vorbildliches Gebet im Sinne Gottes. Denn es geht ja um Dienst für ihn. Muss das nicht einfach erhört werden? Aber seine Bitte wurde so wörtlich nicht erhört, das heißt, er wurde nicht gesund. Stattdessen sagte Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und diese Antwort war letztlich eine wirkliche Gebetserhörung. Denn Paulus hatte Gott doch um Gesundheit gebeten, um seinen Dienst besser ausüben zu können. In den Schwachen bin ich mächtig, hat Gott ihm geantwortet. Er weiß eben besser, was uns nützt, weil er den Überblick hat. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einer schwerkranken Frau, die in ihrem Leben schon viel durchmachen musste, und die hat Folgendes geschrieben. Eine Frage wird mir immer wieder gestellt. Es beten doch so viele Menschen für dich. Warum antwortet denn Gott nicht? Warum hüllt er sich in Schweigen? Und dann fährt sie fort, ist das wirklich so? Ist nicht das eine Gebetserhörung, wenn ich nach Wochen der Angst und Schwermut wieder Grund unter den Füßen habe durch das Gebet der Geschwister? Ist nicht das eine Gebetserhörung, wenn ich das mir zugesprochene Wort endlich wieder fassen und im Glauben froh werden kann? Oder wenn ich in den spannungsreichen Tagen vor der Operation im Geist mit Abraham den Weg nach Moria gehe und später mit ihm feststelle, der Herr sieht, er hat mich auf dem ganzen Weg gesehen, obwohl ich meinte, ihn allein gehen zu müssen? Wenn ich erkenne, dass die mir verbliebene Zeit Gnadenzeit ist, geschenkte Zeit, auf die ich keinerlei Anspruch erheben kann, das sind doch Gebetserhörungen, göttliche Antworten. Zitat Ende. Also empfangend beten. Empfangend zu beten kann auch in gewisser Hinsicht so, ich sag mal, krampflösend sein. Es geht ja darum zu lernen, Gottes Gabe, wie auch immer sie ausfallen mag, so anzunehmen, wie er sie gibt. Wir sind doch Geschöpfe Gottes und haben unser Leben von ihm. Und als Geschöpfe Gottes können wir uns nichts nehmen, was uns nicht gegeben wird. Johannes der Täufer sagt einmal, Johannes 3,27, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Als Geschöpfe und als Kinder Gottes können wir Gott unsere Anliegen natürlich freimütig bringen. Und das sollen wir ja auch. Doch das bedeutet dann natürlich auch, dass wir uns ihm wirklich anvertrauen und unser Leben so annehmen, wie er es uns gibt. Nicht widerwillig und zähneknirschend, sondern mit einem Ja des Vertrauens. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Aber Walter und ich haben das erfahren, dass Gott in solchen Fällen auch wirklichen Frieden schenkt. Wie gesagt, wir haben oft konkrete Vorstellungen, wie Gott auf ein Gebet antworten müsste. Deshalb nochmal ein Blick auf den Text ab Vers 11. Da sagt Jesus: Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet? Zur Erklärung vielleicht, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es gelesen, wenn ein Skorpion sich zusammenrollt, dann hat er eine Form wie ein Ei. Das erklärt dann den seltsamen Vergleich. Schlange und Skorpion stehen in diesem Beispiel für etwas Böses. Wenn ich es also etwas anders ausdrücke, dann meint Jesus, hier könnt ihr euch vorstellen, dass ein Vater so an seinem Sohn handelt, dass er ihm etwas Böses gibt? Unmöglich. Und dann geht es weiter, Vers 13. Und wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also unser Vater im Himmel gibt uns mehr, als wir von ihm erbitten. Und er gibt nicht nur Irdisches, nicht nur Dinge, also die vorläufig und vergänglich sind. Er gibt, so sagt Jesus hier, er gibt den Heiligen Geist. Und das ist so etwas, ja, wie eine Anzahlung auf ewiges Leben, auf ewige Gemeinschaft in der Herrlichkeit Gottes. Er gibt also das Beste. Ich denke so an diesen alten Vers: Gott, weil er groß ist, gibt er am liebsten große Gaben, auch dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Unser kleines Herz, sagt Jesus, bittet um einen Fisch, um ein Ei, und es bittet gar nicht um die größte Gabe Gottes. Manche von euch haben sicherlich auch dieses Buch von Dorothy Wilson gelesen: Um Füße bat ich und er gab mir Flügel. Da geht es um so eine indische Ärztin, Mary Verghese, die durch einen Unfall an den Rollstuhl gefesselt wurde und die dies wirklich als Gottes Willen für ihr Leben annahm und vom Rollstuhl aus operierte, um ein wirklich erfülltes und gesegnetes Leben führte. Ihre Füße konnte sie nicht mehr benutzen, aber Gott gab ihr Flügel, deshalb der Titel dieses Buches. Bitten wir nicht auch oft um Füße, wo Gott uns Flügel geben will? Es geht darum, dass wir glauben, dass unser Vater im Himmel das Beste für uns bereit hat. Und dass dies auch für Wege gilt, die wir nicht verstehen, für Wege im Leid zum Beispiel. Und Gott gibt mehr, als wir bitten. Weil er ja in einem viel größeren Horizont denkt und handelt. In einem Horizont, der auch Dinge umfasst, die wir als Glaubende nur ganz entfernt erahnen können, wenn überhaupt. Und ich denke, wenn wir einmal zum Beispiel in unserer letzten Stunde unter dem Eindruck stehen sollten, dass er uns jetzt unsere letzte Bitte versagt, dann meint er doch eben wieder Besseres. Nämlich, dass er uns in der Auferstehung das Beste gibt, das er überhaupt zu vergeben hat. Die unzerstörbare Gemeinschaft mit ihm. Und darauf ist der Heilige Geist, den Jesus hier erwähnt, die Anzahlung. Ich fasse nochmal zusammen. Drei Dinge also, die einfach ganz wichtige Voraussetzungen sind für das Gebet, zu dem Jesus uns einlädt. Mutig beten, ausdauernd beten, empfangend beten. Und ich denke, dass das für jeden von uns ganz wichtig ist, sowohl im Blick auf das persönliche Gebet, wie auch im Blick auf das Gebet in der Gemeinde und für die Gemeinde. Wir reden hier oft von Visionen. Ich stelle mir mal vor, dass unsere kleine Gemeinde es ohne gemeinsames Gebet einfach nicht mehr aushalten kann. Wäre das nicht toll? Ich stelle mir vor, dass sie sich immer wieder regelmäßig trifft. Und ich stelle mir vor, dass sie dadurch immer mehr zu einer Gemeinde wird, die bittet, die sucht, die anklopft und die weiß, dass sie empfängt, dass sie findet, dass sie aufgetan wird. Könnte das nicht auch eure Wunschvorstellung sein? Jesus lädt uns ein zum Gebet, das heißt, besser noch, er fordert uns auf zum Gebet. Der Freund, von dem in unserem Text die Rede ist, der bittet zwar für einen anderen, aber die Fragen, die Jesus da am Schluss stellt, die machen deutlich, dass wir schon wie Kinder ihren Vater auch um ganz persönliche Dinge bitten dürfen und auch sollen und dabei gewiss sein können, dass auch diese Gebete gehört und erhört werden. Das sagt ja auch schon die Aufforderung, bittet, so wird euch gegeben. Und Gott möchte, dass wir mit leeren Händen zu ihm kommen, damit er sie füllen kann. Und so dürfen und sollen wir ihn bitten, zum Beispiel um mehr Liebe, um die Bereitschaft und die Kraft zu vergeben, um Weisheit, kommt heute in der Losung vor, um die Fähigkeit in dieser Welt und in dieser Gesellschaft bestehen zu können, um ein offenes Herz für die Nöte anderer, vor allem der Glaubensgeschwister, um das rechte Wort zur rechten Zeit. Und wir dürfen ihn auch bitten für unseren täglichen Bedarf. Unser tägliches Brot gib uns heute, hat Jesus uns gelehrt. Wir dürfen ihn auch bitten um Gesundheit, aber in allem geht es letztlich immer darum, dass sein Wille geschieht und nicht unserer, weil sein Wille gut und richtig ist. Und so müssen wir es, wie gesagt, dann auch mal akzeptieren, wenn wir mal, wie Paulus gesagt bekommen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch das ist dann zu unserem Besten. Und alles in allem können wir sicher sagen, Gott ist ein Vater, der sich freut, wenn seine Kinder zu ihm kommen und ihn bitten, ihn suchen, bei ihm anklopfen. Und wenn er dann mal anders erhört, als sie es sich vorstellen, dann gilt auch Luthers Wort. Luther hat mal gesagt, wenn nicht geschehen wird, was wir wollen, wird geschehen, was besser ist. Und diese Gewissheit, dass das so ist, die wünsche ich uns allen. Amen. Dann lasst uns noch ein Lied singen.